Im Orkan, so heißt der neue Roman von Ulrike Almuth-Sandig. Darin wird eine fiktive ukrainische Hafenstadt zum Schauplatz eines apokalyptischen Geschehens. Mit diesem Buch ist sie auch Gast bei der Leipziger Buchmesse, bei der ja die Donauregion in diesem Jahr im Fokus steht. Und ich freue mich, jetzt die Autorin und Lyrikerin hier zu begrüßen, um über ihr Buch, aber auch über die Buchmesse zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen hier auf Radio 3, Frau Sandig.
Einen schönen guten Nachmittag.
Ja, ach, das ist schön. Einen guten Nachmittag. Das muss ich mir auch mal angewöhnen, genau. ja, im Jahr 4 des Angriffskriegs auf die Ukraine, ein Buch über den Krieg, ein sehr poetisches haben Sie da geschrieben, erschien kurz vor dem Jahrestag. Was hat Sie motiviert, sich literarisch mit diesem großen Thema auseinanderzusetzen?
Ich glaube, ich habe irgendwann einfach einsehen müssen, dass ich gar keine andere Wahl habe. Ich will schon seit Jahren einfach immer Bücher schreiben, die sich mit ganz allgemein, viel allgemeineren und auch schöneren Themen beschäftigen. Aber das Thema des nahen und auch demokratiebedrohenden Totalitarismus drängt sich mir einfach in den letzten Jahren doch sehr auf. Das liegt auch daran, dass ich viel in der Ukraine gewesen bin seit 2015 und da Freundschaften geknüpft habe, viel aufgetreten bin, dort Konzerte und Lesungen gegeben habe. Und dann lernt man natürlich auch ein bisschen Land und Leute und die Sprache und die Fühl- und Denkweise kennen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich schreibe jetzt dieses Buch, auch wenn es natürlich viel schönere Themen gäbe, über die ich viel lieber schreiben würde. Aber die Themen suchen sich einen dann auch irgendwie aus, ne?
Im Orkan, ich habe schon angedeutet, spielt in einer fiktiven Hafenstadt in der Ukraine, Wolnopol, Schauplatz eines apokalyptischen Geschehens, bei dem Sand eine bedeutende Rolle spielt. Also viele Naturphänomene als Vehikel, um die Grauen des Krieges literarisch zu übersetzen?
Ja, zum einen die Grauen des unmittelbar militärischen Krieges, wobei eben in Wolnopol der Krieg nicht mit Raketen und Drohnen gegen die Ukraine geführt wird, sondern eben in Form einer meteorologischen Kriegsführung. Russland ist trotzdem der Täter und schickt sozusagen diese zerstörerischen Wetterphänomene rüber. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so ein Bild immer größer als seine direkte Übersetzung und ist auch irgendwie immer mehr zu einem Bild für dieses Eindringen der Propaganda, des Totalitarismus, der Russifizierung in jede Ritze, auch des privaten, eigenen, ganz individuell scheinenden Lebens geworden.
Es gibt in dem Buch eine Sandwaffe, es gibt Sanddünen, die über die Promenade von Wolnopol wehen und zerstörerische Kräfte haben. Sand, so meine Assoziation, ist ja so vieles, auch was sehr Sinnliches, Verspieltes. Es kann hart und weich sein, sich toll anfühlen, kann lästig sein, bedrohlich. In Ihrem Roman ist der, so habe ich es verstanden, Letzteres, wird aber auch zu einer wirksamen Waffe. Schön ist er nie.
Schön ist er nie, wobei am Ende, als Wolnopol schon eigentlich vollkommen belagert ist und umzingelt vom Feind, dieser Sand, der aus Russland, von Russland gesteuert ist, gibt es so eine Verbindung zwischen Wasser und Sand, die dazu führt, dass dann so ganz, dass die ganze Stadt voller seltsamer kleiner Statuen, so Sandfiguren eigentlich ist. Und diese Figuren sind quasi so reingeraten in den Roman auch als Denkmäler für alle, die verschwunden sind. Und das ist auch, soll auch ein bisschen dieses Buch sein, auch so ein Zaunsfall, ein Denkmal auch natürlich für alle Stimmen, die vom Verschwinden bedroht sind oder schon verschwunden sind.
Ja, also sehr spannend finde ich auch. Sand führt uns auch trotzdem jetzt zu dieser zentralen Figur des Romans, ist nämlich ein junger Drogendealer, Maxim. Viele nennen ihn Sandmann. Und dann verbinden Sie jetzt tatsächlich eine Dealer-Karriere mit dem Angriff auf Wolnopol. Welche Idee steckt dahinter?
Ja, zum einen ist es natürlich so, Ukrainer sind wie wir ganz normale Menschen, die verlieben sich, genau wie Maxim. Er ist ja nicht nur Drogendealer, sondern auch ein liebender, einfach ein junger Typ. Die verlieben sich und die bauen auch Mist. Und die machen gute Sachen und nicht so gute Sachen und sind verführbar und auch eben nicht. Also ganz normale Menschen in einem ganz normalen Land. Das könnten quasi Sie und ich sein. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Droge, die er da verkauft, ist ein schwarzes, also eigentlich so kleine schwarze Pillen, die zerdrückt man dann und dann werden die so ein Pulver und das reibt man sich in die Augenschleimhaut. Und dieses Pulver ist wie so eine Art, vielleicht so eine Art Mikrokosmos, der das große Ganze dieses Hybridkriegs auch so ein bisschen spiegelt, ne? Weil die Leute die Dinge anders sehen. Das macht was mit der Fähigkeit der Leute zu träumen. Das macht was mit der Fähigkeit der Leute auch zusammenzuhalten. Sie fangen an, sich zu überschätzen. Sie fangen an, quasi Dinge in ihrem Leben zu sehen, die gar nicht gut sind. Und sich quasi, was hilft, ist natürlich definitiv nicht diese Droge. So.
Naja, die Geschichte, wir haben es ja schon gesprochen, spielt in dieser fiktiven ukrainischen Küstenstadt Wolnopol. Das bedeutet wirklich, wörtlich, die freie Stadt und
Ja.
hat natürlich Ähnlichkeit mit Mariupol. Eine freie Stadt ist das ja nicht mehr. Sie tragen auf einem Foto, mit dem das Buch beworben wird, ein T-Shirt, auf dem steht Imagine Peace. Stell dir Frieden vor. Sie haben es ja gerade auch erzählt, Sie sind viel in der Ukraine gewesen, haben dort Freunde, enge Beziehungen, auch zur Literaturszene. Können Sie sich Frieden dort noch vorstellen?
Ich glaube, ich glaube, wir haben keine andere Wahl als die Kraft der Vorstellung. So. Und um weiter uns einen Frieden vorstellen zu können, müssen wir oberflächliche Pazifismen auch aufgeben. Wir müssen das Ganze auf eine militärische Art und Weise lösen. Es geht nicht anders. Ich kann mir einen Frieden vorstellen, der geknüpft ist an einen militärischen Sieg Europas und der Ukraine. Und ich arbeite richtig aktiv daran, um mir das auch weiter vorstellen zu können, weil ich glaube nicht, dass wir eine andere Wahl haben als diese Art der Vorstellungskraft von Dingen, die immer irgendwie unmöglich, von denen es immer gesagt wird, wie unmöglich das alles scheint. Aber wir müssen es uns vorstellen, sonst haben wir überhaupt kein Ziel mehr.
Hat sich diese Haltung manifestiert durch Ihre vielen Kontakte in die Ukraine und Ihre vielen Aufenthalte dort?
Ja, sicherlich natürlich auch, ne? Ich bin das erste Mal 2015 in Kiew gewesen und da stand Kiew noch ganz unter dem Eindruck dieses frisch begonnenen Krieges Russland gegen die Ukraine, was damals die europäische Öffentlichkeit noch gar nicht als solchen wahrgenommen hat. Aber die Ostgebiete waren ja schon besetzt und die Krim war annektiert, aber auch unter dem Eindruck der Revolution, der Maidan-Revolution. Und das sind natürlich dann auch Zufallstreffen auf der Straße, aus denen, wo ich gemerkt habe, die Leute wollen wirklich da was weitergeben und wollen wirklich mit mir über Demokratie sprechen. So, und das bleibt natürlich hängen, aber was vielleicht auch ein bisschen da reinspielt, ist natürlich, ich komme aus einem Haushalt. Ich bin groß geworden in einem bürgerrechtsbewegten ostdeutschen Pfarrershaushalt und in dem lernt man sehr früh im Leben, dass den großen, machtvollen, Ideologien, die auf Vergrößerung, immer weitere Vergrößerung der Macht, diesen Imperator nicht zu trauen ist. Und man lernt auch so eine Form von Furcht vielleicht, sodass ich da vielleicht auch ein bisschen anknüpfen konnte.
Ja, Sie sprechen auf der Leipziger Buchmesse jetzt unter anderem auch über Dystopien in der Literatur. Ist Ihr Roman Im Orkan ein dystopischer Roman, der aber auch Hoffnung schenken will?
Das ist so schön, dass Sie mich das fragen.
Okay.
Ich denke, ja, weil eben immer die Frage ist, Warum schreiben wir Dystopien in so einer düsteren Gegenwart, in der wir uns gerade befinden? Und ich habe ganz viel Zeit in diesem Roman damit, einfach damit verbracht, nachzudenken, wie kann ich diesen riesigen Sandhaufen, in den ich meine Figuren reingeworfen habe, wie kann ich diese Figuren unterstützen? Wie kann ich die helfen? Was kann ich denen geben, damit die da irgendwie rauskommen? So. Und allein diese Grundhaltung, was kann ich denen geben? Was können die, welche Art von Kraft, und das ist vielleicht am Ende dann auch die Kraft des Miteinanders der Figuren gewesen, die halten am Ende auf eine Art und Weise, finden sich so Allianzen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hätte. Das ist dann was auch ich selber beim Schreiben so entdeckt habe. Egal, ob du eine Dystopie schreibst oder was auch immer du schreibst, am Ende kommt es darauf an, hält man halt zusammen oder nicht.
Sie sind bis Sonntag auf der Buchmesse unterwegs. Da ist ja in diesem Jahr der Fokus auf der Donauregion. Was hat das für Sie für eine Bedeutung, dass das eben so breit aufgestellt ist? Und in diesem Zusammenhang sind Sie dort ja auch unterwegs.
Natürlich spannend, dass es jetzt in dem Sinne kein Gastland mehr ist und man dann darüber nachdenkt, was haben diese ganzen Donau, also diese ganzen Länder, durch die die Donau fließt, gemein. Da bin ich jetzt eher so interessiert daran zu gucken, was schreiben einfach meine KollegInnen. Für mich habe ich entdeckt, ich habe mich selber ein bisschen gewundert, dass ich da quasi in diesem Kontext so schön eingeordnet worden bin, denn ich beim Schreiben habe nicht dran gedacht. Aber was ganz klar ist, ist, dass am Schluss eine zentrale Rolle im letzten Drittel des Romans ein Salzsee eine zentrale Rolle spielt. Und diese Salzseen gibt es in der Ukraine ganz nah am Donaudelta oder verbunden mit dem Donaudelta. Und das war für mich natürlich dann auch, ist eine schöne Entdeckung, dass sowas beim Lesen eben offenbar auch wahrgenommen wird, dass es eben nicht nur irgendwas ist, was ich mir hier so zurecht ausdenke, zurecht fantasiere, sondern dass es das auch in der größten Fiktion, denn dass dieser Salzsee bei mir kommt eigentlich in einem ins Buch eingebauten Märchen vor, dass das alles doch eben Hand und Fuß in der Region hat. Das ist natürlich schön für mich zu sehen.
Ja, dann, Frau Sand, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Zeit auf der Buchmesse. Nur ganz kurz noch, ist dieser
Ja.
Roman eigentlich auch in der Ukraine erschienen? Also werden die Menschen ihn dort auch lesen können oder erstmal nur hier?
Erstmal nur hier, ich stelle den am Sonntag am Ukraine-Stand vor und es würde mich natürlich freuen, wenn er irgendwann in ukrainischer Übersetzung erscheint.
Ja, danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Sandig.
Ich danke Ihnen.
Und der Roman Im Orkan, der ist bei Schöffling und Co. erschienen, 24 Euro. Und wer in diesen Tagen auf der Buchmesse in Leipzig unterwegs ist, dort nimmt Ulrike Almuth-Sandig an mehreren Diskussionsrunden und Lesungen teil.